Sie hören SWR 2 am Samstagnachmittag. Der Österreicher Alfred Dorfer hat alles abgesahnt, was es in Sachen Kabarettpreise abzusahnen gibt, darunter den Deutschen Kleinkunstpreis und den Salzburger Stier. Er war Mitbegründer der legendären Kabarettgruppe Schlabberett, tritt seit 30 Jahren mit Soloprogrammen auf und ist bekannt für sein unbequemes Nachfragen, für kluge Reflexionen und philosophische Betrachtungen. Gerade tourt er mit seinem Programm und durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und bald ist er auch im Südwesten zu erleben. Hallo, Herr Dorfer.
Ja, hallo, grüße Sie.
Herr Dorfer, seit 2017 gibt es Ihr Programm und schon, besser gesagt und Punkt, 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 so heißt es korrekt. Sie aktualisieren das Programm immer wieder. War Ihnen von Anfang an klar, dass Sie dieses Programm so lange spielen werden und haben Sie sich dann deswegen diesen zeitlosen Titel ausgedacht? Und dahinter verbirgt sich ja alles und nichts.
Es ist so, dass ich Corona natürlich nicht voraussehen konnte. Und dadurch haben wir ja alle ungefähr 1,5 Jahre verloren, also alle Theater und alle Künstlerinnen und Künstler. Und dadurch war schon mal die Planung so beeinträchtigt, weil wir dann ganz viele Vorstellungen aufholen mussten oder wiederholen mussten oder dreimal verschieben mussten. Und daher war der Plan natürlich nicht, dass das so abläuft. Aber das ist eben, wie heißt das, Force Majeure. Und das Stück ist von der Thematik so zeitlos, weil es geht um Umzug, also um Wohnungswechsel. Und ich glaube, das ist eine Situation, die ganz viele Menschen kennen, wenn es auch für viele traumatisch ist.
Erzählen Sie uns noch ein bisschen mehr, welchen Herausforderungen begegnet Ihre Bühnenfigur im Moment?
Es ist so, also er wartet sozusagen, das ist diese Packages-Situation, dass man kurz vor Eintreffen der Spedition alles hergerichtet hat und eigentlich nur mehr darauf wartet, die Tür hinter sich zuzusperren bei der verlassenen Wohnung. Und weil die Spedition aber sich Zeit lässt, wie so oft, und zu spät kommt, hat man Zeit zu reflektieren. Also was ist passiert, woher komme ich? Die zweite Hälfte beginnt damit, dass er eine leere Wohnung betritt, die er sozusagen mit seinen Energien erst füllen muss, mit seinen Gedanken erst füllen muss. Und die zweite Hälfte ist eher eine prospektive Geschichte, die sich natürlich auf die Themen der ersten Hälfte bezieht und so quasi zwei Perspektiven auf dieselbe Thematik werfen kann, wie zum Beispiel Bildung oder was ist Sprache oder was auch immer.
Wir erleben ja in Europa gerade eine Zeit, die stark von Krisen geprägt ist. Die Pandemie haben Sie eben schon angesprochen, Krieg, Energie, Klimakrise. Sie müssen als Kabarettist dem Ganzen aber trotzdem irgendwie auch die Komik abtrotzen, oder?
Naja, da ich mich seit meiner Late-Night-Show, die ich aufgehört habe 2012, nicht mehr dem Aktuellen verschreibe. Das heißt, für mich ist es viel interessanter und fundamentaler, dass wir in der Satire Themen behandeln, die auch in 3 Jahren noch wirklich Gültigkeit besitzen oder also diesen Bogen zu spannen. Und daher habe ich mich von der aktuellen Berichterstattung vollkommen abgewandt. Daher kommt auch Corona oder Ukraine in meinen Programmen nicht vor.
Aber Sie sagen, Satire kann die Welt verändern. Inwiefern?
Ja, natürlich kann sie das. Also sonst würde ich es ja nicht machen. Weil sonst wäre es ja reine Unterhaltung. Also nichts gegen reine Unterhaltung, weil auch das ist eine große Kunst, die ganz wenige nur beherrschen. Aber ich glaube, dass wir sozusagen im mikroskopischen Bereich in den einzelnen Personen, die bei uns sitzen, besonders beim Live-Erlebnis, also weniger im Fernsehen, Gedankengänge in Gang bringen können und damit sozusagen im kleinsten Wirkungsfeld was bewirken können.
Ist Ihnen das wichtig?
Das ist mir wichtig deswegen, weil je älter ich werde, desto entscheidender wird es. Weil am Anfang, wenn du beginnst als junger Mensch, deine Motivationsgründe komplett woanders liegen. Das heißt, es geht da eher um, man will dir zuhören, du bist zornig, du bist sehr schwer zornig, du hast auch Aversionen, du bist eitel und all diese Dinge spielen so in den 20ern und 30er Jahren eine große Rolle des Lebens. Wenn du mit 60 immer noch versuchst, so zornig zu sein und so eitel zu sein wie ein 30-Jähriger, wird es peinlich. Aber wir kennen ja ganz viele Beispiele von älteren Männern, die glauben, sie sind immer noch 30 und das ist dann, wie gesagt, halb lustig.
Ja, also Sie sind auch durchaus selbstkritisch auf der Bühne, ne? Mit sich als mittelaltem weißen Mann.
Ich glaube, es geht überhaupt nicht anders. Also wenn du dich als Satiriker, als Satirikerin ausnimmst von jeder Kritik und von jeder Schwäche und von jeder Problematik, dann gerät das irgendwann einmal zu so einer protestantischen Predigt und das interessiert eigentlich niemanden.
Sie sind im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs. Stellen Sie da Unterschiede beim Publikum fest? Also Pointen oder Themen, die in Österreich funktionieren, in Deutschland aber nicht?
Nein, also dieser Unterschied Österreich, Deutschland oder Schweiz, das ist keine nationale Geschichte. Es gibt eher regionale Unterschiede, zum Beispiel innerhalb Deutschlands. Ja, wenn man sagt, also, wenn du in München auftrittst oder wenn du in Leipzig auftrittst oder wenn du in Osnabrück spielst und in Passau, da sind eher regionale Unterschiede, sowohl was den Zugang oder die Humorauffassung betrifft, als auch die Offenheit gegenüber schwarzen Humor oder bösen Pointen.
Passen Sie dann Ihre Auftritte dem jeweiligen Publikum an?
Ich muss das ja tun und das ist ja das Experiment. Wenn du ein Programm so lange und so oft spielst und immer dasselbe machst, egal wie das Publikum reagiert, dann wird es ja zu einer Routinegeschichte und daher auch dann hohl. Ich denke, dass die große Kraft des Theaters, also des Live-Erlebnisses, darin besteht, dass ein Dialog mit dem Publikum entsteht und trotz des festgelegten Rahmens des Stücks immer jeder Abend unverwechselbar wird.
Ursprünglich, da wollten Sie ja Schauspiel studieren, scheiterten aber an der Aufnahmeprüfung am legendären Max-Reinhardt-Seminar in Ihrer Heimatstadt Wien. Woran hat es gelegen damals?
Das hat man mir nicht gesagt. Das war damals ein sehr anonymes System. Du hattest eine Nummer, so wie beim Skirennen. Und irgendwann einmal war dann die Nummer nicht mehr auf der Tafel derer, die aufgenommen werden. Also im Finale dann, ich war bis ins Finale, war ich gekommen und das hat nicht geklappt. Aber ich habe die Schauspielausbildung dann woanders nachgeholt und bin dann irgendwie so hineingeschlittert in dieses Metier, obwohl ich ursprünglich eigentlich Chirurg werden wollte.
Ja, es gab verschiedene Optionen, dazu kommen wir gleich noch. Ihre Karriere hätte auch ganz anders aussehen können. Wir fangen mal mit dem an, was Sie dann direkt in Ihrer Jugend gemacht haben, nämlich ganz seriös. Haben Sie erstmal angefangen, Theaterwissenschaft und Germanistik zu studieren? Das ist tatsächlich eine beliebte Kombination unter verhinderten Schauspielern, ist mir schon mal aufgefallen. Haben das Studium abgebrochen, haben Kabarett gemacht, eine Schauspielausbildung an einer anderen Schauspielschule, wie Sie gerade schon gesagt haben, aber dann das Studium Jahrzehnte später wieder aufgegriffen und sogar promoviert. Warum war Ihnen dieser Abschluss so wichtig?
Es war so, dass ich mir bei einer Heimfahrt von einer Tournee in einer regennassen Nacht die Frage gestellt habe, 20 Jahre später, warum ich das eigentlich damals nie fertig gemacht habe, weil ich war ja praktisch fertig, mir hat ja nur mehr die Dissertation gefehlt. Und abgesehen davon, dass man halt mit 23 oder 24 gewisse Entscheidungen trifft, die man dann nachher bereut, oder dass man halt dämlich ist in diesem Alter manchmal, ist mir kein Grund eingefallen. Und daher habe ich meine damalige Doktormutter angerufen, nach 20 Jahren, und sie hat gesagt, ich warte schon auf Sie seit 20 Jahren.
Ah, erstaunlich.
Und so ist es passiert. Also eigentlich war es eher die Motivation, erstens mal wieder wissenschaftlich arbeiten zu wollen, weil ich das Uni-Umfeld ja sehr mag. Und zweitens war das für mich in meiner Bio so eine Art Lücke, die ich mir selbst nicht erklären konnte.
Lag es auch an dem Faible des Österreichers für sich an Titeln? Hat Ihnen der sehr gefehlt, weil Sie sich dann vorgestellt haben, eines Tages auf dem Grabstein steht dann kein Titel davor?
Da ich den Titel ja nicht führe, war das nie wirklich ein entscheidender Punkt. Und außerdem nutzt mir dieser Titel ja nichts. Also ich werde weder schöner, jünger noch reicher. Also die Motivation dieses Titels, den ich nicht führe, war es nicht. Es war eher eine Challenge, wie man so sagt, also eine Herausforderung, ob das geht, ob ich das wieder schaffe oder ob ich mich so konzentrieren kann und auch die Wichtigkeit des Themas.
In dieser Lücke zwischen Studienbeginn und Studienabschluss haben Sie ja unter anderem einen gewissen Film gedreht, den Film Indien 1993. Der Film machte Sie schlagartig bekannt. Plötzlich wurden Sie in Ihrer Heimatstadt Wien an jeder Ecke erkannt, kann ich mir vorstellen. Können Sie gut damit umgehen, eine Person des öffentlichen Lebens zu sein?
Ich bin im Laufe der Zeit abgehärtet geworden, kann man sagen, weil es für mich als junger Mensch vollkommen unverständlich war, dass Menschen mich lieben oder hassen, ohne mich zu kennen. Also sowohl, dass es Zeitungsleute gibt, die etwas gegen mich haben, obwohl sie mich noch nie gesehen, getroffen oder gesprochen haben, als auch Menschen, die mich bewundern, obwohl sie gar nicht einmal wissen, ob ich nicht ein Charakterschwein bin. Das war als junger Mensch eine sehr, sehr interessante Erfahrung und prinzipiell ist es mir so, dass es mir angenehm ist, wenn Menschen mich nicht kennen und ihre Freundlichkeit daher echt ist.
Wie ist denn heute Ihr Umgang mit Kritik? Wir leben in Zeiten des Internets. Ein fieser Kommentar bei Facebook oder YouTube ist schnell getippt. Interessiert Sie das?
Das interessiert mich überhaupt nicht. Und zwar deswegen nicht, weil ich arrogant bin, sondern weil es eine derartige Fülle gibt von Statements, die zum überwiegenden Teil inkompetent sind und ich mich schon in der Vor-Internet-Zeit versucht habe, nicht beeinflussen zu lassen durch irgendwelche, wie soll ich sagen, Wellen oder geschmäckerischen Trends.
Bei allem, was Sie tun, zieht sich Ihr feines Gespür für Sprache durch, ist mir aufgefallen. Das merkt man eben nicht nur auf der Bühne. Sie schreiben ja auch für Zeitungen. Sie haben ein ganzes Buch mit satirischen Texten geschrieben. Schriftsteller wäre auch eine mögliche Karriere gewesen, oder?
Schriftsteller wäre eine mögliche Karriere gewesen und ist vielleicht auch etwas, was ich wieder aufgreifen möchte. Nur dem Schriftsteller fehlt ja in der beruflichen Tätigkeit die Aktion, das heißt der Kontakt, der wirkliche Kontakt mit dem Publikum. Und da meine Stücke sehr körperbetont sind, das heißt durch diese Ausbildung, die ich genossen habe im Körpertheater und Comedia und Maske, halte ich das für einen ganz entscheidenden Punkt, sich auf der Bühne auch zu bewegen. Sonst landen wir bei der Comedy, wo Menschen eine Stunde lang vor einer Handgurke, also vor einem Mikrofon stehen und immer dasselbe machen.
Aber Sie schließen das nicht aus, dass Sie das mit dem Schriftstellersein noch vertiefen in Zukunft?
Ich schließe das aus zwei Gründen nicht aus. Erstens mal interessiert es mich sehr und zweitens mal kann es ja auch sein, dass ich mich irgendwann nicht mehr bewegen kann. Und dann kann ich wahrscheinlich immer noch in einen Computer den Text tippen.
Das wäre ein Problem bei einer anderen Karriereoption, die auch mal im Spiel war, Fußballer.
Ja.
Wie groß ist Ihre Vorfreude auf die WM?
Bei dieser WM, da wurde ja schon viel darüber geschrieben, aus moralischen Gründen. Und deswegen hat ja Österreich auch den Anstand, nicht dabei zu sein, aus ethischen Gründen, wie Sie wissen.
Natürlich.
Und es ist eine seltsame Geschichte. Das erste Mal, weil sie im Advent stattfindet und weil da im Vorfeld derartige Probleme aufgetaucht sind auf der Menschenrechtsebene und auch durch die Korruption, und die FIFA steht ja für Korruption und Mauschelei, sagen wir, wo man sich gegenseitig etwas zuschiebt, heimlich. Also das ist eine Verbrechergeschichte und deswegen ist diese WM besonders, besonders fragwürdig. Das heißt jetzt nicht, dass es bei vorigen Weltmeisterschaften nicht auch Korruption gegeben hätte, wie wir mittlerweile wissen. Aber irgendwie ist das ganz seltsam. Daher ist meine Vorfreude gedämpft.
Verstehe. Wir kommen zu einer letzten Option in Sachen Karriere, eine sehr späte Karriere. Letztes Jahr haben Sie nämlich etwas ganz Neues ausprobiert. Der Lockdown hat Ihnen den Quereinstieg als Gemüsehändler auf dem Naschmarkt beschert. Stimmt das wirklich?
Es ist eine ganz skurrile Geschichte gewesen, weil ich habe 2020 zum ersten Mal Opernregie geführt. Für den Figaro im Theater an der Wien, also einer der besten Opernhäuser, die es gibt. Und da wollten sie auch so einen Quereinsteiger haben, der von der Satire kommt und diese spezielle Figaro-Inszenierung leitet. Und da ich Oper liebe seit meiner Kindheit, war das für mich wie Weihnachten. Und dann kam der Lockdown und das heißt auch der Terroranschlag in Wien. Das heißt, diese Oper wurde niemals vor Publikum aufgeführt, sondern nur im Fernsehen. Also der ORF hat das dann aufgezeichnet. Und als diese Opernproduktion vorbei war, bin ich bei einem Schild vorbeigegangen, 50 Meter weiter, weil dieses Theater liegt ja am Naschmarkt. Hm. Und da stand Gemüseverkäufer gesucht, aushilfsweise 10 bis 15 Stunden. Und das war dieser lange Lockdown und zudem waren das Freunde von mir, die dieses Schild angeschlagen haben. Also ein Gemüsegeschäft, das ich schon lange kenne. Und so habe ich begonnen, dort auszuhelfen.
Machen Sie das immer noch?
Ich mache es sporadisch immer noch, und zwar wenn Not am Mann in dem Fall ist, weil es eben so ist wie in Deutschland, dass Arbeitskräfte in verschiedensten Bereichen Mangelware geworden sind.
Ist dann da immer wahnsinnig viel los an dem Stand, weil sich dann ganz schnell rumspricht, der Dorfer ist wieder da bei den Gurken, der Dorfer?
Also der Dorfer war zuerst mit Maske und Haube nicht zu erkennen. Mhm. und jetzt ist es so, dass ich so unregelmäßig dort bin, dass man eigentlich nicht wissen kann, wann ich einspringe. Und die Stammkundschaft hat sich daran gewöhnt, dass ich da bin. Und Gemüsetourismus haben wir keinen.
Verstehe. Herr Dorfer, alle unseren prominenten Gesprächsgäste haben einen Musikwunsch frei. Sie sind passionierter Klassikhörer, haben wir gerade schon gehört. Und Sie haben sich für Pur Timido aus Claudio Monteverdis Oper L'Incoronazione di Poppea entschieden. Sie wollen die Arie ausdrücklich nicht von Countertenören, sondern von Sängerinnen interpretiert hören. Warum das?
Weil die Mezzostimme einfach wesentlich erotischer ist als der Counter. Das ist ja auch eine Diskussion gewesen, die wir beim Figaro hatten, ob man den Cherubino jetzt als Counter besetzt. Und für mich ist die schönste Frauenstimme die Mezzostimme. Und daher ist es für mich ein Quantensprung im Sinne der Qualität, wenn es eine Frau singt.
Der Schauspieler, Autor und Kabarettist Alfred Dorfer. Am 16. November gastiert er in der Auerbachhalle in Urbach und am 17. November im Tollhaus in Karlsruhe. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dorfer.
Ich danke Ihnen vielmals und wünsche Ihnen alles Gute.
Ebenso. Alles Gute. Danke.
Servus.
Tschüss.